Ja, meine Lieben, also wir hatten gerade rezitiert den Beginn der Schöpfungsgeschichte. Es sind Fragen dazu oder was ihr wissen wollt dazu.
Naja, dieses Mysterium oder dieses Phänomen.
Mysterium, also dass es einen ersten Schöpfungsbericht und einen zweiten Schöpfungsbericht gibt. Also es ist so, dass in der Theologie und die Philologen und so weiter sagen halt, naja, da gab es halt verschiedene Quellen und man hat das zusammengefasst. Das ist sehr äußerlich betrachtet. Mag schon sein, dass es an verschiedenen Stellen überliefert wurde, aber es sind zwei deutlich unterschiedliche Geschichten und die machen auch einen Sinn. Da gibt es eine Anregung von Rudolf Steiner, dass also das erste Kapitel der Sechstagewerk, also im Wesentlichen. Der siebte Tag zählt in Wahrheit schon zum zweiten Kapitel, wobei es diese Unterteilungen ja damals nicht gab, sondern das war durchgehender Text. Und diese Gliederung hat man später gemacht. Aber das Sechstagewerk und am siebten Tag die Ruhe, das hier beschrieben wird, also die ursprüngliche Schöpfungsgeschichte, spielt sich, wenn man genauer hineinliest, überhaupt nicht in der sinnlichen Welt ab, spielt sich also nicht im physischen ab, spielt sich nicht einmal in der Ätherwelt ab, sondern es ist ein rein seelisches Geschehen. Das heißt, die Seelenwelt wird gestaltet. Denn wenn so ein Planet wie die Erde oder ein Sonnensystem wie die Erde, wenn man sie so äußerlich betrachtet, entsteht, so geht dem immer ein geistiger Prozess voraus, der sich verdichtet zu einem seelischen Prozess. Aus dem kommt etwas Lebendiges hervor und das stirbt schließlich zum Toten ab. Also das heißt, das tote Endprodukt ist erst das Letzte. Da wir heute mit unserem Normalbewusstsein halt nur das Sinnlich-Stoffliche erfassen können, ist für uns halt vorher gar nichts da. Und daher konzentrieren wir uns bei jedem Entstehungsgeschehen immer nur auf die Geschehnisse, die äußerlich passieren. In Wahrheit gehen diesem äußeren Geschehen aber seelische Prozesse, vorher sogar noch Lebensprozesse, seelische Prozesse bzw. geistige Prozesse voraus. Und im Grunde schildert das erste Wort der Genesis, dieses schöne Wort Bereshit, das so einfach übersetzt wird, im Anfang. Nur dieses Wort im Anfang ist so gewichtig, dass bildhaft in den Lauten, die da drinnen sind, ein Bild des ganzen Schöpfungsgeschehens drinnen ist. Also es fängt mit dem Buh, Buh an, wo sich ein Raum weitet, ein Schöpfungsraum, der freigegeben wird. Die Hebräer später in der Kabbala haben das sehr schön, einen Begriff auch dafür für diesen Prozess, sie nennen das Zimzum, den Rückzug der Gottheit, um einen sozusagen gottfreien Raum zu schaffen, in dem die Schöpfung entstehen kann. Also Gott zieht sich zurück, aber es schlägt jetzt seine Schöpferkraft ein und gestaltet da drinnen. Aber es wird eine Art Freiraum gestaltet. Das drückt sich in diesem B aus und da drinnen ist aber eine ungeheure Regsamkeit. Arr. Etwas regt sich da drinnen in diesem Raum sofort. Also das heißt, dieser Raum ist nicht einfach leer, sondern er ist erfüllt von rastloser Tätigkeit, die aber eigentlich noch gar nicht die Tätigkeit Gottes ist. Sondern da kommt etwas heraus. Wenn wir es aus dem Anthroposophischen betrachten, heißt es nichts anderes. Der Schöpfung unserer Erde sind andere Zustände vorangegangen. Also das heißt, bevor die Erde mit unserem ganzen Sonnensystem Erde wurde, gab es einen ganz anderen Kosmos, den Rudolf Steiner den alten Mond nennt. Hat nichts direkt mit unserem heutigen Mond zu tun. Es gibt zwar Gründe, warum die Bezeichnung passt, das würde jetzt zu weit führen, aber diese Mondenwelt war ganz anders als unsere Erdenwelt, hatte ganz andere Prinzipien auch. Zum Beispiel gab es dort die Naturgesetze, die wir heute haben, noch nicht. Sondern dieser alte Mond diente im Wesentlichen dazu, diese Naturgesetze zu entwickeln überhaupt erst. Das heißt, der alte Mond war viel chaotischer, viel, viel beweglicher. Es gab nichts Festes dort, selbst in der dichtesten Phase gab es nichts Festes, sondern höchstens etwas Flüssiges, zähflüssiges von mir aus, etwas Fließendes. Also nichts mit klaren Konturen, mit klaren Gestalten, das alles gab es nicht. Und dieser alte Mond war, wie soll ich sagen, das Experimentierfeld, könnte man so modern sagen, auf dem ausprobiert wurde, die Gesetzmäßigkeiten, die hochkomplexen Naturgesetzmäßigkeiten aufzubauen, zu entwickeln durch eine Fülle von geistigen Wesenheiten, die mitarbeiten, die dann später unsere Erde bilden sollten. Also das heißt, dieser alte Mond, dieser kosmische Zustand des alten Mondes, hat sich dann aus dem materiellen Dasein zurückgezogen, das heißt aufgelöst. Das ist ein Prozess, der immer wieder passiert. Also etwas kommt scheinbar aus dem Nichts heraus, in Wahrheit aus dem Geistigen heraus, verdichtet sich zum Seelischen, entwickelt Lebenskräfte, das ist eine noch dickere Stufe, dichtere Stufe, und dann zum Schluss fängt es an, materiell zu werden, äußerlich sinnlich auch wahrnehmbar zu werden, sofern jemand da ist, der es wahrnehmen kann. Und so war es bei diesem alten Mond auch, nur dass er eben nicht bis zum festen Element sich verdichtet hat, sondern im höchstens nur bis zum flüssigen, im dichtesten Zustand. Das ist also in der Mitte der Entwicklung etwa wird immer dieser dichteste Zustand erreicht. Und dann geht's weiter, dass sich die ganze Geschichte wieder auflöst. Eben zunächst nur mehr in die Lebenskräftesphäre geht, das würden wir mit Sinnen schon nicht mehr sehen. Von dort zieht es sich ins Seelische zurück, in ein kosmisch-seelisches. Also was wir als kleine Seele haben, ist halt so ein kleines Stück des Seelischen. Aber in Wahrheit steckt hinter der ganzen Welt ein Seelisches, das tätig ist. Die Griechen haben das Weltseele oder so etwas genannt auch. Und dann schließlich verschwindet sogar das Seelische, dann ist überhaupt nichts mehr, selbst mit hohen geistigen Fähigkeiten im Grunde nichts mehr wahrnehmbar. Weil dann bin ich in einem rein geistigen Zustand, der kaum fassbar ist. Nämlich nicht einmal konkrete Gedankenformen kann ich dann dort erfassen. Gedankenformen ist jetzt ein Hilfsausdruck für was da an komplexen Dingen drinnen ist. Naja, und dann taucht es wieder auf aus diesem scheinbaren Nichts heraus. Also es zieht sich zurück bis in den Zustand, kann man sagen, wenn man es mit einem morgenländischen Wort gebrauchen will, was die Inder, die Buddhisten als Nirvana bezeichnen. Nirvana ist das Aufgehen im höchsten Geistigen im Grunde. Also bis dorthin, aus dem kommt jeder Kosmos, jedes Universum, das sozusagen geschaffen wird, kommt aus dem Nirvana, verdichtet sich bis zum physischen Zustand, löst sich aber langsam wieder auf bis dorthin. Dieser Weg geht immer durch. Wir machen im Kleinen diesen Weg als Menschen auch durch, indem wir eben aus dem Vorgeburtlichen herabsteigen, uns in eine menschliche Gestalt herein verdichten, da wir nicht in einen Leerraum hinein entstehen, sondern schon was da ist, sammeln wir halt sozusagen die Stoffe heran, aber das Geistige, was gestaltend darin wirkt, das kommt aus dem Unsichtbaren, wenn man so will. Und dann leben wir halt auf Erden. Bei uns ist das Besondere, dass wir in unserem eigenen Wesen auch die Lebenskräfte tragen, auch die Seelenkräfte tragen, individualisierte Seelenkräfte und sogar das Geistige, jetzt in dem Körper drinnen wohnt. Das sind wir auf Erden die einzigen Wesen, bei denen das der Fall ist. Die das Geistige also wirklich unmittelbar bis ins einzelne physische Wesen hereinbringen. Ansonsten ist zwar sehr viel Geistiges in der Natur, aber in der Natur insgesamt. Das heißt, ein gewaltiger Geist waltet im Kosmos, aber wir sind eigentlich, zumindest in unserem Bereich, da die Einzigen, die diesen Geist auch im einzelnen Körper drinnen aufnehmen und ihn durchgestalten dadurch. Ja, und dann leben wir auf Erden eine gewisse Zeit lang, im Vergleich zum kosmischen Maßstab relativ kurz, und dann verschwinden wir wieder von hier. Dann geht es genauso wie mit dem großen Kosmos, geht es halt so, dass das Physische zerbröselt einmal, löst sich auf zunächst einmal in der ganzen Umwelt. Das Ätherische, die Lebenskräfte, gehen in den Lebensäther über, in den Äther, in den kosmischen Äther über, von unserem Seelischen. Ja, das wird ein wichtiges Thema werden in den nächsten Vorträgen. Wie schaut es mit unserem Seelischen aus? Da wird es ja jetzt schon sehr kritisch, die Frage. Also, dass wir den Körper ablegen mit dem Tod, das ist uns bewusst, dass wir die Ätherkräfte ablegen, die den Leib am Leben erhalten, können wir vielleicht auch noch irgendwie verschmerzen, da wir den Leib eh nicht mehr haben, also kann man sagen, brauchen wir es vielleicht nicht mehr so dringend. Aber wie schaut es mit den Seelenkräften aus? Naja, da kann man gleich einmal sagen, der größte Teil unserer Seelenkräfte zerstreut sich auch. Das heißt, wenn man glaubt, man geht hinüber als Pepi Müller und ist drüben dann auch die längste Zeit der Pepi Müller und sagt, mei, wie schön war es da unten, ich hätte so gerne noch einen Kaffee.
Wann kommt die Läuterung? Also dieses...
Ja, da gibt es eben die Läuterungsphase, das ist da durchaus eine aus unserer Perspektive eine relativ lange Übergangsphase. Rudolf Steiner gibt an, etwa ein Drittel des Erdenlebens dauert das, also wenn man 80, nein, wenn man 90 wird, was heute ja schon öfters vorkommt, sind das immerhin 30 Jahre.
Ich habe auch mal gehört, genau die Zeit, die wir geschlafen haben.
Es hängt damit zusammen. Also das hängt mit dieser Läuterung zusammen, weil eine, wie soll ich sagen, kleine, bildhafte Läuterung machen wir jede Nacht durch. Weil jede Nacht löst sich unser Seelisches, unser Geistiges bis zu einem gewissen Grad auch vom Körper, zumindest vom oberen Teil des Körpers. Sonst wären wir in der Nacht auch wachbewusst. Unser Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein hängt eben damit zusammen, dass unser Seelisches und unser Geistiges im Körper drinnen steckt, voll und ganz sozusagen im Körper drinnen steckt und sich spiegelt an dem Körper. Und dadurch haben wir das Bewusstsein, wir brauchen die Sinnesorgane, dadurch haben wir das Bewusstsein für draußen und wir spiegeln uns am Gehirn, dadurch haben wir unser Denken, wir spiegeln uns am rhythmischen System, um unser Fühlen zu haben, obwohl das eh schon traumartiger wird, nicht ganz so bewusst ist wie das da oben. Und naja, beim Wollen wissen wir eh schon im Wald nicht sehr viel. Wir wissen da oben, ich möchte das, aber wie der Wille wirklich, spüren wir das, wie der Wille in den Stoffwechsel eingreift, da drinnen was tut, dass überhaupt die Muskeln sich anfangen zu bewegen, da kriegen wir gar nichts mit. Wir sind froh, dass das funktioniert. Und tatsächlich lebt aber unser Wille drinnen. Es ist nicht wer anderer, der unseren Fuß hebt oder so. Es sind schon wir, es ist unser Ich. Aber mit unserem Bewusstsein können wir diese Details im Grunde, die das eigentliche Wollen ausmachen, gar nicht verfolgen. Das heißt, wir haben nur die Vorstellung, ich will etwas, und Gott sei Dank ist unser geistiges, unser wirkliches Ich stark genug, diese Prozesse da in Gang zu bringen. Was ja im Grunde auch nichts anderes heißt, ist, dass wir von unserem wirklichen Ich auch nur einen Teil kennen. Und wenn man genauer schaut, sogar nur einen sehr kleinen Teil davon. Ja, aber wie schaut es jetzt mit dem Seelischen aus? Also, es gibt jede Nacht auch einen Läuterungsprozess, wenn sich unser Seelisches im Schlaf bis zu einem gewissen Grad löst vom Leib, also herausgeht. Ist nämlich interessant, ein gewisser Teil, also gerade mit dem Stoffwechsel unten, also dort, wo wir nicht bewusst sind, dort verbindet sich stärker und tut mit neuen geistigen Kräften das anregen, aber gerade dort, wo wir Bewusstsein entwickeln, da löst es sich. Warum? Weil die Bewusstseinsprozesse in Wahrheit den Körper zerstören. Das ist eine wichtige Angabe von Rudolf Steiner. Müsste man heute den Neurowissenschaftlern anempfehlen, das einmal ein bisschen genauer zu studieren, weil sie rätseln ja unheimlich herum, wie entsteht das Bewusstsein. Sie finden alle möglichen Prozesse, die sie abspielen, aber wieso man deswegen rot, grün oder sonst was erleben soll, keine Ahnung. Weil sie finden ja nur chemische, physikalische Prozesse. Sie können vielleicht sagen, aha, wenn ich was Rotes sehe, aha, Bildchen, verkehrtes Bildchen im Auge und dann Sehrinde hinten, die wird aktiv und dann werden Sehzentren aktiv, das kann man verfolgen. Aber wieso da mit ein bewusstes Erleben verbunden ist, keine Ahnung, es könnte genauso gut ohne Bewusstsein ablaufen. Aus Sicht der Neurowissenschaftler würde nichts ändern. Und daher der große Streit, manche sagen ja, das Bewusstsein, das gibt es eigentlich gar nicht. Wir erleben es zwar täglich, aber das ist nicht unterbringen in ihrer Wissenschaft, möchten es viele eigentlich weghaben, im Grunde. Weil das passt ins Bild nicht rein. Ja, worauf beruht es? Bewusstsein beruht eigentlich auf Zerstörungsprozessen im Physischen. Und gerade im Gehirn, bei jeder Nervenerregung, wird der Nerv kurzzeitig, ich will nicht sagen ganz zerstört, aber zumindest kurzzeitig schwer beeinträchtigt. Und tatsächlich ist es dann auch so, wenn ein Nerv erregt wurde, ist eine gewisse, relativ kurze Zeit allerdings nicht mehr erregbar, sondern muss er erst regeneriert werden, bevor das weitergeht. Also da finden Salzprozesse statt, da werden die Salze, die drinnen sind, mit den Salzen, die außerhalb des Nervs sind, ausgetauscht. Dadurch kommt der Nerv in einen viel toteren Zustand. Dann werden diese Nervenbläschen, die in den Synapsen, also in den Endungen der Nerven, die zerplatzen und schütten chemische Stoffe aus, die weitere Nerven erregen und so weiter. Das muss alles erst einmal regeneriert werden, damit der Nerv wieder funktioniert. Und gerade durch diesen Zerstörungsprozess entsteht das Bewusstsein. Der ist das Wesentliche. Man kann das sehr deutlich verfolgen, je vitaler unsere Organe sind, desto weniger Bewusstsein haben wir davon. Von der Leber haben wir normalerweise kein Bewusstsein. Selbst der schwere Alkoholiker, der Leberzirrhose hat und das vielleicht dann irgendwann einmal im allerspätesten Stadium zu spüren beginnt, spürt es eigentlich nur, weil es sich rundherum um die Leber entzündet hat. Die Leber selbst, kein Bewusstsein, sagt keine Nerven auch drinnen, kein Bewusstsein, weil die ist eben das Lebensorgan, die Leber. Darum heißt sie auch so. Das ist also die Stoffwechselzentrale und noch vieles mehr. Also da passiert unheimlich viel. Das heißt, dort wo viel Leben ist, ist wenig Bewusstsein.
Wieso spürt das Herz dann so stark? Das Herz spürt man recht gut.
Ja, das Herz ist so ein Übergang. Nur, das ist eben auch die Frage, man spürt es natürlich, den Herzschlag, und das spürt man. Aber die Feinheiten spürt man eben auch nicht leicht. Also jedenfalls, das erfordert schon zumindest eine sehr starke Schulung, dass man zum Beispiel mit dem Herzen wirklich so, und ich meine jetzt wirklich mit dem physischen Herzen, so bewusst wahrnehmend wird, wie wir es mit Hilfe des Hirnkastels darum werden. Nicht wahr? Das Hirnkastel erzeugt zum Beispiel nicht unsere Gedanken, das ist ein Blödsinn, aber es macht sie bewusst. Das heißt, mit dem, was, wenn wir im Herz erleben, auch so ein weisheitsvolles, dichtes Erkenntniserlebnis entwickeln, dann fängt an, das Herz ein ähnliches Bewusstsein zu entwickeln wie da oben. Aber im Allgemeinen ist das heute nicht der Fall.
Die Frauen können das besser.
Ja, etwas, ja.
Beim Mitleid
spielt es eine gewisse Rolle. Das ist, ich meine, wobei man noch etwas dazu sagen muss, für die Zukunft, wenn man ein geistigeres Bewusstsein entwickeln will, das heißt also ein Bewusstsein wirklich für das, was in dem anderen Menschen zum Beispiel lebt, dann reicht das mit den physischen Herzkräften auch nur bedingt aus. Also das mit den physischen Herzkräften heißt, dass ich mich stütze auf das physische Werkzeug des Herzens. Da müsste ich mich eigentlich schon aufs Ätherherz bzw. aufs astralische Herz stützen. Durch geistige Entwicklung geht das. Also das wird auch die Zukunft sein. Dass wir immer weniger dieses Instrument brauchen, um uns der Dinge bewusst zu werden. Also das heißt, wir haben im Grunde das physische Instrument dazu, um einmal bewusst zu werden. Und zu lernen, dieses Bewusstsein aber immer mehr zu verinnerlichen, das heißt, dass es irgendwann mal wann so weit ist, dass es auch ohne des physischen Werkzeuges bewusst bleibt. Da kann man sich jetzt gleich eine große Frage stellen, ja, was ist denn nach dem Tod? Sage ich, der physische Körper hängt mit dem Bewusstsein zusammen, jetzt mit dem Tod ist das physische Werkzeug sicher einmal weg. Wie schaut es dann mit dem Bewusstsein aus? Also Bewusstsein beruht auf Zerstörungsprozessen im Physischen. Kleinen, wunzigen Zerstörungsprozessen, die sich aber summieren im Leben halt und in Summe dann den Tod hervorrufen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir sterben. Wir haben vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen. Das heißt im Grunde nichts anderes, als wir haben den Tod in uns aufgenommen. Also, dass wir unser waches Bewusstsein haben und denken können, ist zugleich, hat die andere Seite, dass wir dadurch unseren Organismus zerstören. Ein Einzeller, der sich immer wieder teilt oder was, ist quasi auch im Physischen quasi unsterblich. Er teilt sich halt immer wieder, aber Bewusstsein, Selbstbewusstsein schon gar nicht. Also das Bewusstsein ist, wenn, also so dumpf, dass wir es uns gar nicht einmal vorstellen können. Also viel, viel dumpfer als unser tiefster Schlaf.
Aber er stirbt auch, der Einzelner.
Ja, aber er teilt sich
vorher.
Vorher, ja. Ja, also das heißt, in gewissem Sinn ist das ein kontinuierlicher Prozess. Und das heißt, solange nicht die ganze Art dieses Einzellers ausstirbt, lebt er im Grunde im Physischen weiter, kontinuierlich weiter. Erst wenn die ganze Art ausstirbt, dann ist es weg, weil die einzelne Zelle hat so wenig individuelle Bedeutung wie bei uns eine einzelne Zelle. Einzelne Zelle sagt nicht, ich bin die Zelle Nummer sowieso. Das heißt, wir sind auch so eine Kolonie von Zellen, die halt zusammengehören. Und bei den einfachen Tieren sind das riesige Kolonien oft. Und da wohnt auch eine Gruppenzelle drinnen, durchaus. Die sich verkörpert, wenn man so will, in diesen einzelnen Zellen, die nicht einmal miteinander verbunden sein müssen. Aber das Bewusstsein für die äußere Welt ist dadurch, das ist sehr schwach ausgeprägt bei den Einzelnen. Selbst bei einem Regenwurm oder was ist es nicht besonders aufregend, das Bewusstsein. Man spürt Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit, damit ist der Regenwurm wieder der Berühmte.
Ja, so lache ich.
Genau. Ist es sehr lebendig, so ein Regenwurm, aber dumpfest, das Bewusstsein, dumpfest. Selbst bei einem Frosch, der kann nur ein Bein verlieren und es wächst nach. Ein bisschen kleiner vielleicht ist es, aber es wächst nach. Also hohe Regenerationsfähigkeit, Bewusstsein auch noch eher schwach. Je höher das Bewusstsein ist, desto mehr geht auch die Regenerationskraft zurück. Das heißt, die Lebenskraft zurück. Das
merken wir auch als Menschen, oder?
Ja.
Wenn wir älter werden,
ja, wächst das Bewusstsein eigentlich, ja.
Der Gewinn des Alters, ich bin noch nicht so alt, aber ein Alter, der jeder Mensch.
Ja.
Der Gewinn des Alters ist schon Gewinn am Bewusstsein.
Ja.
Aber Wundheilung geht langsamer.
Es geht vieles mühsamer, ja.
Krankheiten nehmen eher zu.
Absolut, ja.
Manche gehen nicht mehr schnell weg oder gar nicht.
So ist es, ja. So ist es, ja, ja, so ist es. Ja, grundsätzlich, also vom physischen Werkzeug her steigt aber dadurch das Bewusstsein, also durch die Zunahme der Abbauprozesse. Und jetzt sind die trotzdem aber während des Lebens vergleichsweise klein zu dem einen großen Prozess, der mit dem Tod passiert, wo im Grunde der gesamte physische Körper abgestoßen wird. Das ist also der größte Zerstörungsprozess. Und der erzeugt auch das größte Bewusstsein. Und dieser Bewusstseinsimpuls ist so stark, dass er eigentlich durchträgt durch die ganze Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Mit gewissen Phasen, es hat auch gewisse Schwankungen, aber es ist eigentlich, daher ist eigentlich dieser Todesmoment, wenn man ihn bewusst erlebt, ich sage jetzt, das mit Absicht, es kann nämlich so stark sein, dass dieses Aufleuchten des Bewusstseins, dass man sozusagen wie geblendet ist. Das heißt, das ist wie wenn ich in die grelle Sonne schaue, dann sehe ich nicht besser, sondern dann sehe ich gar nichts mehr, weil das blendet mich so stark, dass es aufleuchtet. Das heißt, es kann in vielen Fällen auch sein, dass man zumindest im Moment gar nichts im Bewusstsein erlebt. Dass man geblendet ist von diesem hellen Licht. Aber das gibt sich dann mit der Zeit. Und das ist das, was einem durchträgt und einem ein sehr starkes Bewusstsein gibt, aber das natürlich ganz anders geartet ist als dieses irdische Bewusstsein, dass das halt darauf beruht, dass da ein paar Gehirnzellen zerstört werden oder beschädigt werden und die Sinnesorgane gebraucht werden. Es ist anders, natürlich völlig anders. Und das führt uns jetzt zu dem, wovon wir ausgegangen sind, was passiert mit der Seele nach dem Tod. Also Bewusstsein hat sie, aber sie gibt im Grunde alles das an Elementen ab, was sich rein auf die irdische Welt bezieht. Das ist dieser Läuterungsprozess. Das ist dieser Läuterungsprozess, den wir im Kleinen jede Nacht durchmachen und nach dem Tod schauen wir im Grunde auf die Nächte zurück, was wir da schon vorbereitet haben an Läuterungsprozess. Darum dauert dieses sogenannte Kamaloka, oder bei den Katholischen heißt es Fegefeuer. Dante, genau. Weil wir auf die Nächte zurückschauen. Es dauert also so lang, wie wir in unserem Leben geschlafen haben im Grunde. Weil da passiert genau das, dass sie unser Seelisches eben löst vom Körper bis zu einem gewissen Grad ausdehnt und da findet dieser Läuterungsprozess statt. Und im Schlaf, jede Nacht ist das halt nur ein kleines Ausdehnen, es ist ein kleiner, nicht noch wirklich der volle Prozess wie nach dem Tod, sondern nach dem Tod schauen wir auf diese kleinen Schrittchen zurück. Die machen wir alle durch und
rückwärts auch, ne?
Ja, rückwärts, die machen wir rückwärts vom Moment des Todes an rückwärts durch und schmeißen im Grunde alles das raus, was für eine höhere, zunächst einmal seelische Welt nicht taugt. Weil wir steigen einmal dann auf in höhere seelische Bereiche, also in seelische Bereiche, die uns zumindest als Normalbürger im Erdenleben nicht bewusst zugänglich sind, steigen wir also höher über die Mondensphäre hinaus, man kann das also ein bisschen mit den kosmischen Sphären in Einklang bringen, wobei bitte man sich das nicht zu räumlich bildlich vorstellen darf, also die Seele ist nicht jetzt irgendeine Rakete, die da rausfliegt oder kein Luftballon, der sie ausdehnt, aber wenn man sagt, sie verbindet sich mit den Planetensphären, heißt es, sie verbindet sich mit den seelischen und geistigen Kräften, die diese Planetensphären gebaut haben, die mit diesen Planetensphären zu tun haben, die diese Planetensphären lenken, leiten in gewisser Weise, mit diesen Kräften verbinden wir uns. Also das äußere Bild der Ausdehnung hilft uns halt ein bisschen, aber das ist ein Schema, nichts anderes. Also wir kommen mit den geistigen Kräften dieser Sphären in Verbindung. Naja, und geht also Seelenwelt, das geht ungefähr bis zur Sonnensphäre und dann treten wir in den eigentlich geistigen Bereich über, das heißt dort, wo die schöpferischen Kräfte sind. Das Seelische als solches ist nämlich noch nicht schöpferisch, sondern das ist, ja, man könnte sagen, fürs Geistige ist das der erste Rohstoff, in dem das Geistige gestaltend wirkt. Und wenn das Geistige anfängt gestaltend zu wirken, fängt es einmal an, Seelisches zu gestalten. Also wir würden sagen, ein seelisches Bild zu gestalten. Und genau das passiert jetzt hier im großen Maßstab, im kosmischen Maßstab, hier bei der Schilderung der Genesis im ersten Kapitel. Hier wird geschildert, wie geistige Wesenheiten, nämlich die Elohim, die wir im dritten Wort genannt haben, Bereshit bara Elohim, Mehrzahl, Elohim ist Mehrzahl, also es ist eine Mehrzahl von Elohim, wie die anfangen gestaltend zu wirken in diesem Freiraum, den Gott freigegeben hat, oder das heißt eine höhere Macht freigegeben hat, nämlich eine höhere Macht selbst als die Elohim. Ich muss dazu sagen, Elohim sind die Schöpfergötter unserer Erdentwicklung, kann man sagen, aber sie sind nicht, noch nicht das Allerhöchste, was es gibt. Gibt es darüber. Also, weiß man in der christlichen Lehre auch, also, dass die Elohim eigentlich zu den Engelhierarchien gehören, wenn man so will. Und da geht es noch weit hinauf und darüber steht erst das, was man als das Göttliche bezeichnen kann, über den ganzen Hierarchien. Naja, also da ist dieser Schöpfungsraum und da drin bewegt sich irgendwas Astralisches, da geht es zu. Ziemlich ungeordnet, ziemlich chaotisch, heißt ja dann später auch, also und Tohu wa Bohu, nicht wahr, das kennen wir ja, geht es ziemlich zu. Also es muss jetzt eine Ordnungskraft hinein, es muss etwas geistig Gestaltendes hinein, dass diese noch sehr ungeordneten Kräfte, das sind eben die, die vom alten Mond eigentlich rüberkommen, die kommen jetzt wieder heraus. Mit der Qualität, die sie von dort haben. Aber jetzt soll die Schöpfung weitergehen, das heißt, es muss ein neuer schöpferischer Impuls herein, es muss ein geistiger Einschlag kommen und das ist das Sch, Sch, das Sch. Ist das Feuer des Geistes eigentlich. Und T ist sowas wie der Einschlag des Geistes. Das sagt Adolf Steiner an vielen Stellen. T, da schlägt der Geist eigentlich ein. Er schlägt ein, um gestaltend zu wirken. Also es ist wirklich der wie so ein Blitzschlag, das kann man sich als Bild nehmen. Das ist das Tohu. Später. Aber da ist es schon drinnen, in dem T. Im Tohu war Bohu. Wacht einmal, Bereshit, und T. Die beiden Kräfte kommen im Tohu und Bohu auch vor. Nur das ist jetzt ein bisschen deutlicher auseinandergezogen. Im Grunde ist die ganze Schilderung nur eine Auseinanderlegung des einen anfänglichen Wortes Bereshit. Da ist alles drin, da ist drin diesen Leerraum schaffen, der erfüllt ist von Regsamkeit und in den jetzt ein geistiger Einschlag gestaltend hineinwirkt. Wenn man über das erste Wort nur lang genug meditiert, kommt die ganze Geschichte raus. Weil es die Inspiration gibt mit der Zeit. Da braucht man nicht Fantasterei betreiben oder sonst was, sondern nur immer wieder arbeiten. Mit dem Wort die Kräfte spüren, die drinnen sind, und dann wird das Erleben immer intensiver. Was tun denn die eigentlich? Was passiert denn da jetzt dabei? Weil da ist nur mal so ein bisschen ein Hinweis, wo es lang geht. Aber was passiert denn dadurch, dass jetzt dieses T einschlägt und das Ganze zu erbeben beginnt, zurückzuschwingen beginnt, Tohu, Bohu, das reagiert darauf, Tohu, Bohu, aus dem da beginnen sich jetzt dann langsam Gestalten herauszubilden. Also da könnte man jetzt endlos sprechen über das Ganze.
Es gibt eine Evolutionsreihe in der Arithmie, die Rudolf Steiner,
ja,
aus den 12 Konsonanten,
ja,
Kräften, und dann auch das B das erste und das T das letzte. Mhm. Und im Alphabet ist es ja auch ein bisschen so.
Ja, es ist richtig.
B ist ganz am Anfang, das T ist sehr weit hinten.
Ist sehr weit hinten, ja, weil die Vokale zählen in dem Fall nicht. Also. Genau. Ja, absolut.
Spiegelt sich da immer wieder. Ne?
Der heißt auch so, Alpha, B.
Genau.
Alpha,
ja,
Beta.
Ja, ja.
Alpha,
ja, ja. Ja, darum diese Sachen haben ganz starke Gesetzmäßigkeiten in sich. Und die hebräische Sprache ist eben eine, noch die vom Lautbestand her und wie die Laute in den Worten geordnet sind, noch aus der Zeit kommt, wo die Menschen noch eine gewisse geistige Wahrnehmung dieser Dinge hatten. Wo sie das noch erlebt haben. Das heißt, eigentlich erlebt man das in der Imagination, was da passiert. Also dass dieser Schöpfungsraum freigegeben wird, dass dieses Buh entsteht, dass das aber sofort erfüllt ist mit Regsamkeit, mit ganz wilder, wüster Regsamkeit, wenn man so will. Und dass da ein geistiger Einschlag hineinkommen muss. Das Bild hat man zuerst erlebt und aus dem sind solche Worte entstanden. Aus dem ist eigentlich die Sprache entstanden. Das Wort im Anfang, wenn wir es ins Deutsche übersetzen, ist es fast banal. Na, da hat es halt begonnen. Das Wort selber drückt aus, was da passiert ist. Im Grunde vom Anfang bis zum Ende. Das lebt drinnen. Das steckt drinnen. Also das heißt, die Sprache hat noch etwas sehr Imaginatives ursprünglich gehabt, ist aber dann selbst von den Hebräern selber vergessen worden, dieses Bildhafte. Weil sie hatten ganz stark die Aufgabe, das jetzt mehr ins Bewusstsein hereinzuholen, mehr in die Gedankensphäre hereinzuholen. Und damit verschwindet das bildhafte Erleben und trotzdem haben sie aber in der Sprache Worte, die mit den Bildern zusammenstimmen, auch wenn sie es nicht mehr bewusst erleben. Das ist das Geheimnis der hebräischen Sprache. Dass wenn ich spreche, ich trotzdem immer wieder diese Formkräfte rege mache, die mit den Imaginationen zusammenstimmen. Im Deutschen haben wir das nur mehr teilweise.
Ein guter Dichter kann das, oder?
Ein guter Dichter kann das. Ne? Ja, der kann das hereinholen. Der holt immer wieder was herein. Durch die Art, welche Worte er verwendet und dadurch gibt es Lautkombinationen, die wirksam sind. Und die sind das eigentlich Wichtige. Und gar nicht der Inhalt, den er schildert.
Ja, das Gedicht oft nicht logisch oder ist nicht erschließbar.
Ja, ja. Genau. Das ist es, weil das ist, in Wahrheit ist das auch unwichtig. Das heißt, die ganzen Gedichtinterpretationen sind in der Regel, genau, zum Schmeißen. Also die gehen an der Sache vorbei, die schildern nur die Oberfläche, nicht das, um was es eigentlich geht. Ich meine, der Schiller hat erzählt, also wenn er dichtet, hat er zuerst eine Melodie im Kopf. Und zu der Melodie sucht er einen passenden Stoff, einen Text, der sich eignet dazu, in die Melodie hineingegossen zu werden. Aber da er kein Musiker im engeren Sinn war, hat er halt nicht komponiert, sondern er hat halt gedichtet. Aber es geht um den Klang. Es geht um den Klang, der sich da entfaltet, den erlebt er. Und der ist ihm das Wichtige. Der gibt den Kern der Sache. Ja, selbst zu Schillers Zeit natürlich hat man dann, was will er denn damit sagen und so Dinge. Oder zumindest hat man es aber damals noch viel stärker mitgefühlt. Und im Fühlen dieses Vortrags und der Kräfte kriegt man schon natürlich mehr mit von der Ebene, um die es eigentlich geht, als wenn ich es nüchtern verstandesmäßig betrachte. Wenn ich das übersetze, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann ist das ein nüchterner Tatsachenbericht oder was auch immer, aber ich habe kein Bild vor mir, wie das geschehen ist. Das ist so wie der Zeitung fast. Weil am so und so vielten ist das und das passiert.
Ist schon schön beim Schiller, zum Beispiel der Schlusssatz der Jungfrau von Aulia. Kurz ist der Schmerz, ewig ist die Freude.
Ja, ja.
Also hat er das
die
Kürze und Ewigkeit schon
ja, mit? Ja, richtig. Absolut. Absolut.
Das ist nicht nur der Inhalt.
Absolut, das ist eben nicht nur der Inhalt. Na, der Inhalt ist ein Mittel zum Zweck, um dem halt einen Stoff zu geben, mit dem es da erscheinen kann. Den brauche ich natürlich dazu, aber der ist, in dem erschöpft es sich nicht. Der kann ja auch interessant sein, unter Umständen. Es ist
aber da müssen wir erst hin, dass die Freude ewig wird. Nicht? Da wird sich noch viel.
Haben wir noch ein bisschen was zu überwinden.
Ja, aber trotzdem, sie spricht das in ihrer Todeserfahrung, spricht sie das aus. Das ist einfach schon
richtungsweisend,
oder?
Ja, sicher. Ja, natürlich, ich meine, das ist ja auch ein hoher Entwicklungsgrad, der dabei ja vorhanden ist. Das ist klar. Ja, aber um zu dem zurückzukommen, also das heißt, die ganzen Prozesse, die da im Sechstagewerk geschildert werden, ist jetzt alles das, was sich im Seelischen abspielt. Es ist nur jetzt so, wie wenn ich das erste Wort und das Vergrößerungsglas nehme und schaue, was passiert denn da jetzt im Detail nacheinander. Und dann gehen wir die ganzen 6 Tage durch bis zum Schluss. Es gibt ein paar interessante Sachen noch drinnen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ein interessantes ist, es fangen alle Tage bis auf den ersten. Also der erste Tag fängt mit dem Bereshit an, eben mit diesem gewaltigen Bild. Und dann fängt es immer an Vayoma. Vayoma. Und Sprachen. Und es sprachen die Elohim. Am Anfang sprechen sie noch nicht, da sind sie noch stumm.
Im Anfang war das Wort.
Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Logos heißt es.
Logos, der Logos, genau, der Christus eigentlich. Der Christus, das Wort, das lebendige Wort, das ja höher steht als die Elohim. Viel, viel höher, weil der Christus ja zur Trinität gehört, also über den Hierarchien steht, also der eigentlichen göttlichen Quelle direkt angehört. Und da sind die Elohim vergleichsweise untergeordnet, da gibt es eine ganze Menge Hierarchien darüber. Das heißt, am Anfang sind die Elohim mit sich allein. Sie geben den Schöpfungsraum frei, der erfüllt sich mit dem, jetzt wenn ich es anthroposophisch betrachte, was vom alten Mond herkommt, mit dieser Regsamkeit. Sie fangen jetzt an, tätig zu werden, sie fangen an, selber zu rühren drinnen, das Wort schufen, bara, da ist schon wieder und die Regsamkeit, schon wieder nur Spezialisierung von dem, was vorher da war. Also sie parabern, im Deutschen sagt man parabern, die Parabara, die Arbeiter.
Arbeit.
Ja, arbeiten. Parabern heißt arbeiten.
Arbeit, Parabara.
Ja.
Aber interessant, 2 A, das ja. Ist selten. Ne?
Ist richtig, ja.
Das ist ganz selten, Para.
Also da fängt der Prozess an.
In der Mama.
Und es herrscht aber noch. Finsternis über der Tiefe.
Ja.
Es steht dann noch so, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Bis dahin ist noch kein Wort gefallen. Veruach Elohim merachefet alpene hamayim. Das ist in der Mitte der ersten Seite ungefähr. Veruach. Rauch. Auch Geruch hat damit auch was zu tun. Geruchssinn, Spürsinn. Ruach ist eine ganz bestimmte seelische Kraft, nämlich. Die Hebräer kennen nämlich auch unsere seelischen Wesensglieder: Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele. Und so wie es die beim Menschen im Kleinen gibt, gibt es im kosmischen oder bei so großen geistigen Wesenheiten auch. Ruach ist diese Seelenart, die mit dem Spürsinn, mit der Verstandesseele zu tun hat. Also genauer müsste man sagen, die Verstandesseele der Elohim schwebte ordnend, gestaltend über den Wassern. Also sie bringen eine gewisse Verstandesordnung hinein. Das ist noch nichts, das ist nichts Schöpferisches. Das ist nämlich das Interessante. Verstand ist nicht schöpferisch. Vernunft, da kann Schöpferisches hineinkommen, völlig Neues. Verstand ist die Logik da, das wird ausgerechnet sozusagen. Das, von einem komme ich aufs nächste logisch.
A plus B ist C.
Ja, genau. Das ist eine Gedankenfolge. Dadurch kann ich mir sehr bewusst werden, dieser Gedankenfolge, aber sie bringt nichts schöpferisch Neues. Ich meine, wie wir sie wahrscheinlich auch verbeten haben, 2 und 2 ist 4, das soll nicht morgen schöpferisch nur mehr 3 sein. Also wenn, Nein, das ist wie in der Mathematik. Also da ist ja gut beim Verstand, dass das passt, da will ich, dass 2 und 2 4 ist. Also wenn man morgen die Bank sagt, no, wir sind ein bisschen kreativ, also 2 und 2 ist 3. Das muss genügen. Dann wäre ich irgendwie nicht sehr zufrieden sein damit. Also das heißt, das sind feste Gesetzmäßigkeiten, das ist bereits etwas Geschaffenes trägt bereits bestimmte Gesetzmäßigkeiten in sich und die sind unverrückbar, weil sonst würde das Ding nicht mehr existieren. Daher zum Beispiel ist die Erklärung der Wunder oder so als eine Aufhebung der Naturgesetze ein völliger Blödsinn. Ich meine, die Naturgesetze sind das, was aus dem Göttlich-Geistigen geschaffen ist. Und an die Naturgesetze bindet sich Gott selbst genauso. Also er wirkt nicht Wunder, indem er jetzt plötzlich die mühsam erschaffenen Naturgesetze wieder in einen Haufen wirft. Das ist nur so eine Randbemerkung dazu. Also Gott beweist sich nicht dadurch, dass er seine eigenen Gesetze wieder willkürlich aufhebt, um zu zeigen, hurra, ich bin hier. Das ist ja ein Unsinn.
Sondern, was ist das Wunder da? Also was ist ein Wunder?
Naja, also man kann erstaunen von mir aus. Man kann sich natürlich wundern, welche Möglichkeiten da drinnen liegen, nämlich eben auch in dem ganzen Naturgeschehen zum Beispiel. Und man muss natürlich bei vielen Dingen auch sehen, was wird denn da wirklich geschildert, zum Beispiel in den Evangelien. Weiß nicht, Jesus wandelt über das Wasser und dann holt er noch den Petrus aus dem Boot und sagt, komm zu mir in dem stürmischen Meer, also eigentlich ist der See Genezareth, der stürmisch bewegt ist. Ja, das ist ja kein äußeres Bild. Das ist eine Imagination für das, dass ich mit meiner Ich-Kraft, der Christus mit seiner starken makrokosmischen Ich-Kraft sich in dem stürmischen Seelenmeer ganz frei bewegen kann und nicht verschlungen wird davon. Nichts anderes. Tatsächlich waren die sicher, die Jünger vorher am See, sind vielleicht da hinausgefahren, vielleicht ist auch wirklich ein Sturm aufgekommen und in der Situation erleben sie die Imagination. Das geht ineinander, das ist ganz typisch zu der Zeit. So ist, genauso ist es auch bei den griechischen Sagen und in der griechischen Mythologie, wo geschildert wird, das sind jetzt wirklich die Krieger und dann die Götter spielen mit, die sind genauso darunter. Sie haben das eins zu eins wirklich so erlebt. Das heißt, seelisches Erlebnis, geistiges Erlebnis, sinnliches Erlebnis, das geht so ineinander über. Und trotzdem hätte kein Grieche wirklich geglaubt, dass der Zeus jetzt da wie ein Muskelmensch da steht und so Blitze schleudert. Dass der was Physisches wäre. Auf die Idee sind sie gar nicht gekommen, aber das Bild stimmt trotzdem, wenn man es genauso erlebt hat. Das heißt, diese starke Trennung, ja, inneres Traumbild von mir als Fantasiebild und äußere Sinneswahrnehmung, die Trennung gab es ursprünglich nicht. Oder nicht so stark. Sondern das ging ineinander über. Heute, sagen wir, Sinneswelt draußen und ich habe meine Gedanken, vielleicht Gefühle, vielleicht ein paar Vorstellungen da drinnen. Heute ist das so weit auseinander. Dadurch fühlen wir uns von der Welt getrennt und sehr bewusst als einzelnes Wesen. Früher hat sich das durchdrungen. Selbst wenn der Platon noch von der Wahrnehmung der Ideenwelt spricht, dann hat er ja tatsächlich die Wahrnehmung, dass das, was ich denke, dass das eigentlich mit dem da draußen zusammengehört. Wenn ich die Idee der Rose sehe, das ist beim Plato eben nicht so, der sitzt jetzt in seinem Kammerzaus und grübelt über die Rose nach. Sondern er sieht die Rose draußen und er sieht die Idee mit. Das heißt, er erlebt sie mit und er erlebt den Sinneseindruck und den Gedankenprozess nicht als etwas Getrenntes, sondern als etwas, was notwendig zusammengehört. Und wo er dann nur sagt, ja, aber der Gedankenprozess ist das viel geistig, das ist das eigentlich Geistige, das ist das Wichtigere sogar, das ist das Realere für ihn. Für uns halt nimmer, für uns halt ist das draußen das Realere und der Gedanke ist relativ blass. Also so hat sich das Seelenleben geändert, aber früher hat sich das Innenleben mit dem Außenleben total durchdrungen. kann man in vielen, vielen Sachen verfolgen. Ich meine, darum gab es Klageweiber früher. Weil ich erlebe stark das Innere, wenn ich es auch stark außen erlebe. Dann müssen halt die Klageweiber sein, die heulen und schluchzen und sich bekreuzigen und Ding. Dadurch geht mein Inneres stark mit. Ich kann das noch gar nicht so als einzelner Mensch. Das hätte man früher nicht können. Ich sitze jetzt in einem Eckerl und traue in mir und erlebe das nur in mir. Das konnte man damals gar nicht. Sondern das war selbstverständlich, dass die ganze Umgebung mittun muss, sozusagen. Meine Seele ist noch draußen. Und wenn das draußen nicht ist, fühle ich sie vertrocknen. Ich meine, sie ist halt ein bisschen vertrocknet, natürlich, auf dem ganzen Prozess. Aber trotzdem, es ist ein notwendiger Schritt. Ja, also Ruach Elohim, die Verstandesseele, der Elohim schwebt über den Wassern und jetzt passiert das Tolle und es sprachen die Elohim. Vayomer Elohim, Jehior, Vayior. Es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Das Licht schien in die Finsternis hat es nicht begriffen. Steht jetzt nicht da, das ist das Johannesevangelium, also dort kommt dann auch noch dem Wort das Licht. Und das heißt, jetzt beginnt der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim zu wirken. Es spricht der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim. Es leuchtet sein geistiges Licht durch die Gemeinschaft der Elohim und damit geht eigentlich jetzt die eigentliche Schöpfung an. Was bisher war, ist das Alte, was aus der Vergangenheit kommt, heraufholen, ordnen, sodass es im bestmöglichsten Zustand ist, in dem es eben sein kann aus der Vergangenheit heraus. Und damit vorbereitet ist, dass der neue schöpferische Prozess beginnt. Und der beginnt eben dadurch, dass der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim spricht. Und daher dann immer wieder Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Und am Ende... Nein, am 7. ist eine Ruhe. Am 7. ist eine Ruhe. Also ist das, darum heißt es ein 6-Tage-Werk eigentlich. Also 6 Tage wird gearbeitet, am 7. wird geruht. Ja, in der geistigen Welt muss man sagen, ja, Ruhe
sein. Wie kann man das verstehen? Hat er da durch einen?
Nein, eben durch die Gemeinschaft. Er äußert sich durch die Gemeinschaft. Also, das kann schon so sein, dass dann der eine was tut und der andere was tut, aber es ist nur möglich in dieser Art, wenn sie alle 7 beisammen sind.
7 Elohim.
Das steht nicht selber in der Bibel, so zumindest nicht so direkt drinnen. Ich meine, es hat natürlich was damit zu tun, dass es dann 7 Schöpfungstage sind, wovon einer der Tag der Ruhe ist. Mit dem hat es natürlich was zu tun, aber das ist sehr versteckt.
Und mit der Zeitzahl 7, oder?
Ja, dadurch, dass dieser zeitliche Rhythmus drinnen ist. Und man kann durchaus sich denken, dass also jeweils ein Elohim der Führende jedes Tages ist. Also das wäre nur ein weites Feld, das zu untersuchen.
In der Deckenmalerei von Bruno Steiner, im Goethe-Anum,
ja,
glaube ich, sind es 7 Elohim, die so mit den Augen
strahlend
blicken,
ja,
auf eine Blume oder Rose,
ja,
und das Leben entsteht.
Ne? Ja, genau. Genau.
Ja, das sind die Elohim.
Genau, das sind die Elohim.
Ja,
Und durch sie wirkt der Christus. Und das Interessante ist ja dann später, jetzt Sprung zum 6. Tag, Erschaffung des Menschen, was heißt, also lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde. Das heißt, nach dem gemeinsamen Bild aller 7. Kein einzelner Elohim wäre imstande gewesen, den Menschen zu schaffen. Sondern nur die Gemeinschaft der 7 Elohim, durch die der Christus wirkt. Das heißt, in einer zwar keimhaften Form, aber doch ist das, was mit dem Menschen veranlagt wird, etwas, was größer ist als jeder einzelne Elohim. Heute im Ministadium. Aber wir vereinigen als Mensch die Eigenschaften aller sieben Elohim in uns, verbunden zugleich mit der Möglichkeit, dass der Christus durch uns wirken kann. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Und das ist zum Beispiel bei einem einzelnen Elohim nicht möglich. Der Elohim kann nicht sagen, nicht ich, sondern der Christus in mir. Und nicht durch die Gemeinschaft. Das heißt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, der Mensch kann den Christus in seinem individuellen Ich erleben oder durch sein individuelles Ich erleben. Die Elohim empfangen ihn von oben einfach. Also von außen könnte man sagen. Wir empfangen den Christus von innen. Das ist das Wesentliche eigentlich. Und daher, was wir aus dem wirklich Geistigen schaffen, ist zugleich aus der Christuskraft geschaffen. Da gibt es dann in dieser Tat keinen Unterschied. Es ist der Christus, aber es ist auch unser Ich. Wir sind in dieser einen Tat, die aus dem kommt, identisch. Es ist die Christuskraft und ich bin die Christuskraft. Der Meister Eckhart hat das so schön geschildert und auch andere Mystiker. Also auch im Erkenntnisprozess. Ich und Gott sind eins im Erkennen. Und ohne mich könnte Gott nicht ein Würmlein schaffen. Ich bin dabei.
Das ist jetzt wunderschön dieses Wochenende herausgekommen.
Ja.
Da hatten wir wieder die Konfirmationen.
Ja.
Der Lenker, der ja extra dafür angereist ist, mit dem Priester dann zusammen, der die Kinder das also immer unterrichtet.
Ja.
Das war wunderbar am Abend zur Vorbereitung von der Konfirmation. Der hat das auch ausgesprochen, den jungen Menschen gegenüber mit 14 Jahren. Der hat gesagt, nicht ich segne euch, der Christus segnet euch.
Ja.
Also das ist ja gut,
dass
das dann so auch ausgesprochen wird. Und
absolut.
Für 14-jährige junge Menschen
Gibt
man ihnen ja wirklich was mit aufs Leben.
Na, das ist so unheimlich wichtig. Weil unsere Gegenwartskultur vielfach auch geprägt natürlich durch die moderne, relativ materialistische Naturwissenschaft, die ihre Aufgabe hat, das muss ich dazu sagen, also ich will gar nicht schimpfen darüber, aber sie hat einen Punkt, einen Zug, der halt heute sehr stark ist, sie eliminiert im Grunde überall den Menschen oder die besondere Bedeutung des Menschen. Der Mensch ist halt auch irgendein materielles Ding, man will mir schon irgendwo auch absprechen, dass er der Höchstentwickelte sein hat, das passt in der Evolutionslehre eigentlich auch nicht mehr. Das geht nicht, da tut man ja die anderen benachteiligen oder so. Also das heißt, es gibt eigentlich gar keine höhere Entwicklung. Wir sind halt irgendein zufälliger Ausreißer, der ein bisschen komplizierter gebaut ist. Aber die Bakterien sind eigentlich eh viel erfolgreicher. Die gibt es seit Urzeiten und die sind nicht auszurotten. Also das hat angefangen schon mit nach dem Mittelalter, mit dem Kopernikus. Plötzlich steht die Erde nicht mehr im Mittelpunkt. Aha, zuerst haben wir geglaubt, wir sind das Zentrum der Welt, das sind wir nicht mehr. Und so ging das halt weiter. Dann nimmt die Evolutionslehre, wir sind eigentlich nicht von Gott geschaffen, sondern wir sind ein Zufallsprodukt, das nach irgendwelchen Naturgesetzen sich entstanden ist. Und
wir stammen
Tier, ja, das ist genau. Ja, sicher. Aber ich meine, es hat schon seinen Grund, dass es das gibt, weil mit dem mittelalterlichen Glauben wäre es nicht mehr weitergegangen. Diese Kräfte sind abgestorben. Und das heißt, was nämlich ab dem Mittelalter überbleibt im christlichen Glauben, ich wurscht was, egal, auch bei den evangelischen, katholischen, es ist egal. Es ist egal. Es hat nicht mehr die Intensität, die es noch so im Hochmittelalter, sagen wir, bis ins 9., 10. Jahrhundert hatte. Es wird eigentlich fadenscheiniger, weil sie sagen zwar, sie glauben es, und es ist nur ein gewisses Gefühl da, ich hätte gern, dass das so ist, und ich glaube es eh, und ich wünsche mir, dass es so ist, aber spüren tue ich es in Wahrheit nimmer.
Aber entschuldige, wenn die Priester aus der evangelischen Kirche, aus der altkatholischen Kirche, Bruder Steiner nicht gebeten hätten um eine Erneuerung.
Ja,
die
natürlich.
Haben es gespürt.
Die haben, ja, richtig.
Und der Bruder Steiner hätte nichts gegeben, ohne dass er vorher gebeten wird.
Ja, absolut.
Also denen kann man dann verdanken, aber die haben das noch gespürt, es fehlt.
Ja. Ja, ich meine, wenn ich das sage, es gab natürlich. Bis heute gibt es Menschen, die auch im Glauben so stark sind, dass, weil Glaube, wirklicher Glaube heißt nicht, ich glaube halt was man nicht genau weiß, sondern wirklicher Glaube heißt, dass ich da in der Mitte ein Erlebnis habe, das so stark ist, dass ich keinen anderen Beweis brauche. Ja. Ich habe es nur nicht in völliger Gedankenklarheit, aber dass es da ist und dass es Realität ist und Kraft, die mich erfüllt, das ist ganz klar. Also kein Mensch im Mittelalter bis zum 10. Jahrhundert hätte gesagt, naja, Glaube heißt, ich glaube es, weil es der Pfarrer sagt und weil es eh schön finde, sondern das war Realität. Und das war mehr Realität als vieles andere. Also das.
Und damals war Rudolf Steiner eben auch noch, aber es wird immer dünner.
Es wird immer dünner, natürlich, es wird immer dünner.
Vorbei, ne?
Ist ganz klar, ich mein, es ist natürlich auch die Aufgabe unserer Zeit, weil sonst wäre dieser Glaube, nämlich muss man noch dazu sagen, im Mittelalter war noch nicht wirklich frei. Mhm. Und daher konnte er natürlich auch zu Machtzwecken missbraucht werden, und die Kirche hat das ja, wie uns bekannt ist, weidlichst genug getan, diese Glaubenskraft der Menschen auszunützen, um sie für ihre persönlichen Zwecke, die Kardinäle oder Päpste oder sonst was, für ihre Machtbestrebungen auszunützen und einzuspannen und in Dinge hineinzuhetzen, die im Grunde gar nicht christlich waren. Weil das Problem ist halt, dieser Glaube ist zwar intensiv und gibt Sicherheit und Wirklichkeit, aber nicht wirkliche Klarheit. Das heißt, es ist sehr leicht, diesen Glauben in die Irre zu führen und auf falsche Ziele zu lenken. Das ist sehr gefährlich, weil das war eben zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, die Verstandesklarheit mit dieser Gefühlsintensität der Mitte zu verbinden. Weil in dem Moment, und das ist passiert dann im Hochmittelalter, Scholastik, die wunderbare Scholastik, die gedanklich großartig ist, mit der Logik, die drinnen ist, Thomas von Aquin zu lesen, die Logik, die drinnen ist, ist gigantisch. Da können sich heute die ganzen Schriftsteller verstecken. Das ist minutiöse Logik, das wird auseinandergelegt, abgewogen. Und das ist nicht nur konstruiert, weil da ist auch Urteilsfähigkeit drin. Urteilsfähigkeit ist was ich nicht einfach konstruieren kann, sondern muss ich abwägen. Da muss schon das Ich da sein, das sagt, da gibt es die eine Reihe, die sagt so, die andere sagt so, und was hat jetzt mehr Gewicht? Daher ist immer, also es gibt, also sagt er immer zuerst die Gegenmeinung, scheinbar ist es nicht so, beweist es, dann scheinbar ist es doch so, und dann zum Schluss kommt ich aber sage. Also zum Schluss trifft er das Urteil, wie das geht.
Das spiegelt sich noch in der Philosophie der Freiheit. Ist das noch, spürt man den Thomas von Aquin durch, oder? Steiner, überhaupt.
Ja, ein bisschen, ja, sicher, natürlich in verwandelter Form. Und das ist auch wichtig, dass die Menschheit überhaupt durch das durchgegangen ist. Weil das ist natürlich eine Entwicklung von der Logik des Aristoteles zu der Logik, die jetzt das christlich-geistige zu erfassen sucht beim Thomas von Aquin, der aber dann selber am Ende seines Lebens sagt, weil er dann endlich einmal ein hellsichtiges Erlebnis hatte, eine große Erleuchtung. Also man muss ja denken, diese Schriften, da war nicht hellsichtig, nichts gesehen, nichts. Ist noch dazu, steht der Thomas von Aquin ja in der Zeit drinnen, wo gerade im Mittelalter selbst für hellsichtige Leute, die eingeweiht sind, hoch eingeweiht sind, es kurze Zeit lang finster war, so um 12.50 herum. Also das ist die Zeit, wo der...
Von Enzo Latin.
Ja, ja.
Und Dante.
Genau. Dante ist ein bisschen früher noch.
Und das, eine Rosenkreuz-Inkarnation gibt es zu dem Zeitpunkt.
Ja, ganz genau. Und die fällt mit ziemlicher Sicherheit auch in die dunkle Zeit. Das ist wichtig. Also weil es war ihm wichtig, dass dieses Geistige, das letztlich kristallisiert ist in dem Verstandeswissen, dass das selber zu einem ganz reinen Denkwerkzeug wird, auch wenn es nichts mehr sieht. Das war mir ganz wichtig. Das hat der Thomas von Aquin im Wesentlichen vollendet. Und dann hat er aber kurz vor seinem Tod zum Nikolaustag, ich glaube in dem Jahr vor seinem Tod, hatte er ein ganz starkes, hellsichtiges Erlebnis und daraufhin sagte er, alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und er hat keine einzige Zeile mehr geschrieben bzw. diktiert. Weil er zu dem Zeitpunkt hat also immer diktiert, er hatte seinen Sekretär, den Reginald von Piperno, der ihn immer begleitet hat. Der hat es auch überliefert.
Und hat er was?
Er hat nicht darüber gesprochen, was er gesehen hat oder so, er hat geschwiegen darüber. Aha. Er hat nur gesagt, das Erlebnis war so großartig, dass alles das, was ich bis jetzt geschrieben ist, im Grunde wertlos. Es ist da gar nicht da.
Aber dieses Erlebnis, was er geschrieben hat dabei, das hat ihn dort vielleicht hingeführt zu dem...
Ja, sicher. Ja, natürlich. Natürlich, das ist halt dann schon für die nächste Inkarnation irgendwo. Und dann ist er ja kurz danach gestorben oder gestorben worden vermutlich. Also er wurde ja vergiftet vermutlich. Auch im Zuge solcher Kirchensteuereien. Ja, also das heißt, das Schöpferische kommt da erst rein, wo der Christus spricht. Das ist die schaffende Kraft eigentlich. Und auch wir sind schöpferisch, wenn wir schöpferisch tätig sind, ist es die Christuskraft, die uns wirkt. Aber nicht unfrei eben, sondern durch unser Ich, aus unserem Ich, als unser Ich. Das heißt, auch ein wirklicher Künstler, der bewusst, aus dem Bewusstsein heraus schafft. Also das heißt, der neue Künstler, der Künstler, der ab unserer Zeit möglich ist, der nicht aus einer alten Begabung und unbewusst, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber es wird toll einfach, sondern der vielleicht ganz untalentiert geboren wird, aber durch seine geistige Entwicklung dorthin kommt, dass er einen geistigen Impuls fasst und ihn bis zur Gestaltung herunterbringt und jetzt ein Musikwerk oder sonst was auch immer gestaltet, ganz bewusst, so wie es in den Mysterien der Anna mit Johannes eben geschildert wird, das geht in die Richtung, dass er wirklich das, was er geistig schaut, geistig erlebt, umsetzt.
Aufschreibt, ne? Oder?
Bitte?
Aufschreibt oder malt.
Ja, malt.
Malen
jetzt einmal, im Malen, ja.
Beim Buch aber dann auch eigentlich.
Beim Buch auch, nur das ist halt teilweise eine avimanische Inspiration. Aber also beim Malen vor allem einmal. Aber halt auch noch nicht in der vollen Klarheit, aber immerhin doch, also weil er braucht ja die Maria immer noch dazu, die ihm die Anregungen gibt. Aber trotzdem, also es kündigt sich dort an, das Neue. Ich meine, das ist auch so neu, dass man nicht jetzt glauben müssen, dass das jetzt schon an allen Ecken und Orten passiert. Also das meiste, was in dem Bereich passiert, ist noch mit alten Kräften. Und das Neue kommt erst hier und da, dort und da einmal durch. Wir haben halt immer so einen kurzen Blick, weil unser eigenes Leben halt so kurz ist im Grunde verhältnismäßig. Das sind Dinge, die sich über Jahrhunderte erstrecken. Also in den Dimensionen zumindest muss man denken, aber wir sind jedenfalls in der Entwicklung drinnen und das ganze Rosenkreuzertum und so soll das fördern, diese Entwicklung.
Aber das haben wir vorhin schon gedacht, gell, über den Tod, was kommt nach dem Tod, nicht? Und ja, der Fabesius und der Strada, der ging ja auch zuerst in die Seelenwelt und dann in die Geistwelt.
Ja, genau.
Also bis sie dann zur Mitternachtsstunde.
Ja.
Das ist ja enorm, das gibt es doch bei keinem einzig anderen Schriftsteller.
Ja. Ja, natürlich. Nein, ich meine, das Bewusstsein dafür ist einfach verschwunden. Es war früher da, aber halt natürlich nicht aus der Freiheit heraus und nicht mit der Gedankenklarheit. Ich meine, bei den Ägyptern findet man viele Schilderungen, wie der Weg dort durchgeht nach dem Tod und wie es weitergeht im Bildern.
Totenbuch.
Ja, Totenbuch, richtig. Was da. Die haben schon viel noch erlebt, aber selbst die Ägypter waren schon in einer Phase drinnen, wo es nicht mehr so ganz selbstverständlich war, dass diese geistige Wahrnehmung da war. Auch die brauchten bereits Einweihungszeremonien, Schulungen, um dorthin zu kommen, weil eigentlich die Zeit schon vorbei war.
War es nicht vor allem Tutanchamun, der schon über den einen Gott.
Naja, da tut den Charme und das ist eh die Zeit, worum es da im vierten Drama geht. Das ist die Zeit dort. Also das heißt, beim Capesius deutet das in die Richtung dorthin, weil es war eigentlich nur er, und danach ist das ja schon gleich wieder verschwunden. Die Priester haben das sehr schnell geschaut, dass das wieder losgeworden ist, das System vom Echnaton.
Kannst du ein Datum nennen, was Echnaton Tutanchamun? Was ist das, die Zeit?
Ja.
Gehört das zusammen?
Ja, sicher, es kann nur die Zeit sein. Weil er ahnt schon die kommende neue Kulturepoche.
Aber wann ist das? Hast du eine Jahreszahl ungefähr?
Naja, so, ich glaube so um 1300 vor Christus. So ungefähr.
Da beginnt Griechische schon bald.
Ja, genau. Und das ahnt er schon. Nur selbst die Ägypter, die natürlich noch sehr viel aus dieser hellsichtigen Wahrnehmung haben, weil in der Priesterschaft das geschult wurde, aber von selber hatten es auch die Leute nicht mehr, so dass man wirklich damit was anfangen konnte. Weil bereits vor der ägyptischen Zeit, also am Ende der urpersischen Zeit, beginnt bereits das sogenannte Kali-Yuga, das finstere Zeitalter. Das finstere Zeitalter heißt, dass aus den natürlichen Kräften heraus das Hellsehen verdämmert. Das heißt nicht, dass es bei allen weg ist, aber es heißt, dass es bei den meisten weg ist und bei denen es noch da ist, nicht mehr sehr hoch hinaufreicht. Das heißt, die wirklich großen geistigen Zusammenhänge sieht man nicht mehr. Ich meine, es blieb viel, was in den Märchen und teilweise auch widerspiegelt, weil da steckt da hellsichtiges Erlebnis drinnen. Aber das ist ein sehr unscharfes Sehen, sagen wir es einmal so. Nicht dadurch schauen, welche viel größeren Zusammenhänge da noch dahinter stecken. Das ist also die Oberfläche sozusagen, vergleichsweise.
Also 6000 vor Christus ungefähr bis 1889 oder was?
Nein, ägyptische Zeit fängt so um 3000 herum.
Also Ende der Persien,
also es ist so ungefähr 3200
bis 1900 sozusagen.
3100 herum, ja, ist er so.
Bis 1889.
Genau. 1899.
Das passt mit 98 dann zusammen.
Ja.
98
und 99. Ja, also da ist eine finstere Phase. Das heißt also, man brauchte in dieser Zeit dann wirklich Einweihungsmethoden, um die Hellsichtigkeit, also die geistige Wahrnehmung wieder heraufzubringen, beziehungsweise in Ordnung zu bringen, sodass das nicht durcheinander kommt. Und das war mit ein Grund, neben vielen anderen Gründen, und der einzig Berechtigte, warum im frühen Christentum dann ein gewisser Impuls gegen das Heidentum kam, das sich auf dieses alte Hellsehen stützen wollte. Weil man gemerkt hat, das wird immer schwächer, es ist immer unverlässlicher und es kommen immer mehr die Widersacher durch. Das ist nämlich das Problem. Also das heißt, je mehr der Blick für oben verdunkelt wurde, umso mehr ist eher aufgetaucht ein Blick für die dämonischen Mächte, die sie aber nicht unbedingt als solche jetzt kenntlich machen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt ein Schüttel umhängen haben, ich bin der Böse. Im Gegenteil. Also sie erscheinen in sehr schönen Gestalten, in sehr verführerischen, in sehr angenehmen Gestalten und wenn es was Arimanisches ist, in sehr logischen Gedankengängen auch. Das, zu der Zeit gab es aber schon die Logik des Aristoteles, na, der Ari kann das noch fünfmal besser. Also das heißt, er kann auch Gedanken bringen, die so logisch und so stimmig sind, dass man sagt, ja, er hat recht. Und wenn das jetzt noch sich mit einem hellsichtigen Erlebnis verbindet, dann ist man überzeugt davon. Und in Wahrheit sind es also nur die Widersacher, die man sieht. Also das heißt, das war die Berechtigung, tatsächlich zu sagen, wir dürfen uns nicht mehr auf dieses alte Hellsehen stützen. Dass dabei viel Falsches getan wurde, viel Falsches ausgerottet wurde, ist ein anderes Kapitel. Und dass man natürlich den Impuls dann auch missbraucht hat für Machtspielchen wieder. Also das ist und spätestens seit Konstantin dann, also seit das Christentum Staatskirche wird, ist es natürlich aus. Da geht es nur mehr um die Macht. Und das heißt, man kann ziemlich deutlich sagen, was ab da an theologischen Entscheidungen gefällt wurde, gravierenden theologischen Entscheidungen, diente hauptsächlich machtpolitischen Interessen.
4. Jahrhundert nach Christus ungefähr?
Bitte?
4. Jahrhundert nach
Christus? Ja, genau. Genau. So zeitig. Ich meine, das Christentum war halt zur Zeit der Christenverfolgung, da hat es gelebt. Mit Konstantin fängt es dann an zu sterben im Grunde. Zu ersterben in einer römischen Staatsstruktur. Ich meine, die römische katholische Kirche ist der Erbe des Römischen Reiches. Nichts anderes. In der römisch-katholischen Kirche lebt heute noch das Römische Reich von damals. Und vielleicht hat hier und da irgendwo der Christus einen Eintritt für einen Sonntagsbesuch, aber nein, ich sage es ein bisschen scharf, ja, aber nur um es deutlich zu machen. Ja. Also es ist halt, wir Menschen sind halt so, wir neigen halt dazu, die Dinge dann zu unseren eigenen Machtzwecken zu missbrauchen und zu verwenden. Vielleicht auch in gutem Glauben manchmal, dann machen wir es halt als Irrtum, aber das macht es in der Praxis auch nicht besser. Und aus diesen Dingen sind schreckliche Dinge passiert. Und das ist genau das, was dann schließlich den Glauben korrumpiert hat, weil stell dir vor, du verbindest diesen intensiven Glauben, der einschließt natürlich auch, dass ich meinen Priestern und so weiter vertraue, und jetzt ist die ganze Machthierarchie, die dahinter steckt, missbraucht es zu falschen Zwecken. Ich meine, das ist brandgefährlich. Wenn Menschen mit diesem Glaubensenthusiasmus dann auf einen Weg geschickt werden, der vielleicht ein ganz verkehrter ist, weil da in Wahrheit ja die Widersacher dahinter stecken.
Das zeigt sich aber jetzt ganz deutlich eigentlich.
Natürlich.
Ja. Natürlich. Aber der Jammer ist, dass jetzt dann die Leute wirklich davon rennen und das Kind mit Gott ausschütten.
Ja, nein, das ist ganz klar. Das ist ganz klar.
Darum, also es ist gerade im richtigen
Haufen. Ja, aber ich meine, das Christentum wird halt letztlich auferstehen, wenn diese falschen Strukturen einmal zerbrochen sind. Das nützt nichts. Dabei muss man sagen, es gibt sicher viele Priester, viele Pfarrer oder so, bei denen das lebt. Es geht um die Institution als solche, weil in der verkörpern sich halt dann natürlich auch die Widersacherkräfte. Das muss man denken. Also, und die sind stärker als der Einzelne. Weil so, Luzifer und Ariman spielen da zusammen, und je nachdem, wie der Mensch, der jetzt vielleicht Papst ist oder sonst was, oder höhere Kardinäle, die eigentlich wichtiger sind, weil der Papst hat ja eh so einen engen Bewegungsraum. Der kann die Kirche nicht ändern. Er kann vorleben, ne? Ja, er kann sicher, natürlich. Aber die Kirche hat einen langen Atem. Einen langen Atem. Ich meine, das ist bis. Es gibt also Dogmen, die im 19. Jahrhundert beschlossen wurden, die schon im Ansatz angedacht waren im 6. Jahrhundert. Und so lange dauert es, bis es möglich ist, das in der Kirchenstruktur durchzubringen. So lang geht der Prozess. Und da spielen viele Machtspiele eine Rolle dann dazwischen. Das heißt, es hat auch ein gemächliches Tempo im Grunde. Und ist auch dem angepasst, weil es eigentlich ein Zustand von damals, also ein römisches Reich zur damaligen Zeit konservieren will. Das ist passiert mit dem Moment, wo der Konstantin halt dann diese Staatskirche eingeführt hat.
Danke, kurzes Vorlesen.
Ja.
Über die Philosophie der Freiheit.
Ja.
Mit Steiner Zitaten ein bisschen erläutert. Damit dürfte der Schöpferakt, der Rudolf Steiner als Gedankenkünstler vollzog, zu Genüge gekennzeichnet sein. Er macht die Philosophie der Freiheit zur Geburtsurkunde jenes Denkens, das sich selbst denkt, an dem weder die lateinische Sprache
ja.
noch das Gehirn Anteil haben.
Ja.
Also ich wollte nur sagen, in der römisch-katholischen Kirche, die so durch die lateinische Sprache geht,
natürlich.
Finden wir dieses
natürlich.
Denken oder den Christus nicht wirklich.
Nicht wirklich. Also wenn ich da was Persönliches erzählen darf, also wie ich in die Schule gegangen bin, in die Astgasse da drüben.
Bist du in die Schule gegangen?
Bitte? Ich bin in die Schule gegangen.
Ich auch?
Ja, na bitte. Na herrlich.
Das ist sowas. 10 Jahre später.
Ja, genau. Und da gab es ja damals Schulversuch, Wahlpflicht und Ding, da konnte man wählen auf jeden Fall entweder Latein oder Französisch. Und ich habe ums Latein so einen Bogen gemacht. Ich habe instinktiv irgendwie das Gefühl gehabt, weil alle haben gesagt, ja, das ist so für die Logik gut und für Ding. Und ich habe von Haus aus das Gefühl gehabt, es schadet mir, es tut mir was. Es tut mir was und es tut auch was. Es bringt genau dieses Denken, nämlich das ins Gehirn abstirbt. Wir brauchen diese Fähigkeit auch. Also es hat zum Beispiel Thomas von Aquin konnte das nur in der lateinischen Sprache entwickeln. Weil die Sprache diese Logik in sich hat, diese nüchterne Logik in sich hat, die keine Schattierungen praktisch zulässt fast. Auch keine Gefühlsschattierung. Ist wahnsinnig schwer zumindest. Das heißt, es hat eine wichtige Aufgabe gehabt, aber es ist etwas, was den Geist abtötet, bis er in der logischen Form da steht. Aber da ist er eigentlich dann tot. Es ist genial, aber das ist ein Endpunkt einer Entwicklung. Und das.
Also du musst das Französisch lernen.
Ich habe dann Französisch gelernt, ja.
Und wie
ging es denn da? Naja, auch nicht. Also, ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Dabei habe ich so wohl gefühlt, dass ich natürlich nichts gelernt habe. Dann habe ich zuerst die erste Schularbeit sehr gut, jeder Test sehr gut, zweite Schularbeit sehr gut, alle Tests sehr gut. Na, was ich lernen, woher denn? Dritte Schularbeit nicht genügend, vierte Schularbeit nicht genügend, fünfte Schularbeit bis zum Jahresende durch. Und das habe ich dann im nächsten Jahr auch noch einmal so durchgezogen. Ja. Weil dann war ich so weit weg vom Ding, dass ich, um was geht es jetzt eigentlich, die Grammatik. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das, habe das nicht durchgeschaut. War mir auch wirklich wurscht dann zum damaligen Zeitpunkt. Obwohl ich es schön gefunden habe, aber immer trotzdem die Sprache ist schön empfunden. Sie ist elegant einfach. Sie hat eine unglaubliche Eleganz. Im Vergleich zum Deutschen, es ist viel eleganter eigentlich als das Deutsche. Das Deutsche hat dieses Gestalterische drinnen, das Formen. Aber die französische Sprache, die ist einfach intelligent. Die Sprache selber ist intelligent. Wenn es Französisch spricht, so blöd kann es gar nicht sein, es ist intelligent.
Ich war 2 Jahre
in Paris, genau.
Deswegen sage ich
als du 2 Jahre.
Aber deshalb sagt das, wenn er damit intelligent
ja.
wirkt, oder?
Ja. Und, ja, natürlich. Das und es hat eine Leichtigkeit, es hat dieses Verstandesmäßige, das auch im Lateinischen drinnen ist, aber es hat es in eine unheimliche Eleganz und Leichtigkeit gebracht, einfach.
Komisch, bei den Versuchen habe ich immer das Gefühl, sie reden um des Redens willen.
Ja, ist es auch, ja. Die Sprache erredet sich selber eigentlich. Und das
na und sag mal, was hast du dann gemacht in einem Realgymnasium oder wo bist du denn dann hingekommen?
Nein, Aasgasse war eh ein Realgymnasium.
So,
ja. Nein, ich habe deswegen ein Jahr wiederholt wegen dem Französisch, dann habe ich mich bequemt, so viel zu lernen, dass halt ausreicht. Und ich habe mich dann eigentlich gut mit der Lehrerin verstanden. Wir haben so eine Abhandlung gemacht und gesagt, das ist ein gutes Minimum, mache ich. Nein, sie hat gewusst, mit Chemie, da bin ich so toll und sie wollte mir eh nichts im Weg legen. Sie hat gesagt, Bursche, irgendwas musst du machen. Mit Null geht nicht. Also habe ich ein Minimum gemacht. Und das habe ich dann wenigstens kapiert. Also das.
Jetzt werden wir deine biografische Hinsicht prüfen.
Ja.
Du hast damals schon gewusst, dass du Schauspieler werden wirst, auch und viel Molière spielen wirst und dass du Fedot übersetzen musst 2019, oder?
Nein, bewusst sicher nicht, nein. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, weil auf die Bühne mitzustellen, auf die Idee war ich damals sicher nicht gekommen. Als allerletztes, weil ich war immer am liebsten, bitte nein, ich bin nicht da, lass mich in Ruhe und nicht hinstellt da vor Leute, kommt ja gar nicht in Frage. Ja, so ist es. Ja, aber um da das auf den Punkt zu bringen, also das heißt, 6-Tage-Werk, Schöpfung in der Seelenwelt. 2. Schöpfungsgeschichte, Paradiesesgeschichte, Garten Eden mit den 5 Pflanzen fängt es ja da dann an, deutet schon sehr klar auf die Ätherwelt hin, auf die Lebenskräfte, auf die Welt der Lebenskräfte. Und das heißt, geschildert wird jetzt, dass dieses ganze Schöpfungsgeschehen sich auf die Ebene der Bildekräfte verlagert. Und da wird es aber zugleich auch haarig, weil da sind wir schon so weit von der geistigen Quelle weg, dass jetzt plötzlich ein Baum auftaucht, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Böse auftaucht, das allererste Mal. Während vorher, damit es besonders deutlich wird, es endet, also die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht, also Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or, und dann heißt es Vayar Elohim et Haor Kitov, und es sahen die Elohim das Licht, das gut war. Kitov, Tov ist gut. Tobias, der Gute. Das Wort kommt davon, also der Name kommt davon. Und bei jeder Schöpfungstat, die passiert es immer, und sie sahen, es war gut. Zum Schluss sogar, am 6. Tag gibt es noch die Steigerung, da sagen sie dann noch, und sie sahen, dass es sehr gut war. Also das heißt, der 6. Tag, wo ihnen dann gelungen ist, den Menschen zu erschaffen, da sind sie dann ganz zufrieden. Und was heißt das Konkrete, was ist das Gute oder das Schöne aus Ihrer Sicht? Es heißt, dass sich in dem, was jetzt sichtbar wird hier in der Ätherwelt, was sich gestaltet, dass Ihr geistiger Impuls wirklich voll zum Ausdruck kommt, unverzerrt, unverfälscht, in Klarheit herauskommt. Das passiert hier. In der Ätherwelt passiert das nicht mehr ganz. Und daher kommen dort die Schwierigkeiten. Die Ätherwelt ist nicht mehr so bildsam, dass sich alle Impulse, die aus dem Geistigen kommen, voll umsetzen.
Wieso? Das ist ja der geistigen Welt eigentlich näher als die... Naja,
die Ätherwelt, also wir haben unten die physische Welt, die ätherische Welt, die Seelenwelt, die eigentlich... Ja, man kann sagen, die ätherische Welt ist ein unterer Bereich der Seelenwelt. Es gibt sogar Überschneidungen. Aber die Seelenwelt ist eigentlich das Höhere. Nur bei uns ist halt das, wenn die Triebhaftigkeit und so im Astralleib ist, da ist schon sehr viel schief gegangen dann. Also, weil insbesondere das Astralische, also das Seelisch-Astralische, es heißt ja nicht umsonst astralisch, das sind kosmische Kräfte. Und diese kosmischen Kräfte, wenn ich die einsperre, loslöse vom Kosmos, besteht immer die Gefahr, dass die problematisch werden. Sie werden es nur dann nicht, wenn sie wirklich ein vollkommenes mikrokosmisches Abbild des Makrokosmos sind. Das heißt, wenn unser Astralleib wirklich der perfekte Mikrokosmos wäre, der den astralischen Makrokosmos abspielt, dann wäre ja alles gut. Aber die Gefahr ist, dass das eben nur ein verzerrter Teilabdruck des großen Makrokosmos wird und dann wird es problematisch. Und genau das passiert jetzt da bei der ganzen Paradiesesgeschichte und die Geschichte mit dem Apfel und die Widersacher mit der Luzifer, was halt in dieses Bild gekleidet wird. Aber das heißt, mit der Geschichte da hier im Paradies zeigt sich der Mensch, wenn er da bis ins Ätherische und dann ganz ins Physische heruntersteigen soll, kommt er zwangsläufig in diese Problematik. Und das heißt, die Frage ist, entweder gar nicht so weit heruntersteigen, aber dann wären wir bei dem Zustand, den es eh schon vorher gegeben hat. Da würde die Schöpfung nichts Neues gewinnen. Wie soll der Mensch dann auch irgendwann ein Engel und es kommt nichts Neues. Aber dass er ein Geist der Freiheit werden kann, das heißt, der das höchste Geistige in seinem Ich unmittelbar empfangen kann und nicht nur einfach von außen nimmt, dazu muss das Wagnis eben eingegangen werden, geht da hinunter in diese Welt, in der aber auch der Irrtum, das Scheitern, das Böse und so weiter unerlässlich ist, unvermeidbar ist. Also das heißt, dass der freie Mensch entsteht, muss er in diese Sphäre hinabsteigen, wo es notwendig zu Irrtümern, zu Verzerrungen und dergleichen kommt. Selbst der liebe Gott kann das nicht ich baue die Welt gescheiter, dass das nicht der Fall ist. Das schließt sich aus. Aber dafür hat der Mensch dann die Möglichkeit, viel höher aufzusteigen danach. Und mit dem Erdenleben des Christus ist, wie soll ich sagen, der Tiefpunkt der Entwicklung durchschritten im Grunde. Zumindest für den Teil, der den Christusimpuls aufnimmt. Ab da geht es ja wieder bergauf. Das heißt, wir sind ja schon seit gut 2000 Jahren, also seit 2000 Jahren in der Aufwärtsentwicklung. In Wahrheit.
Sieht man halt nicht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man das nicht so wahrnehmen.
Nicht so gut, nein. Nicht wirklich. Das heißt ja auch nicht, dass alles problemlos gehen wird und dass keine Schwierigkeiten mehr geben wird. Also der Aufstieg dauert lange, sehr, sehr lange. Da muss man einen langen Atem haben. Und daher ist auch klar, ich meine, was tun wir denn mit unserem kleinen, wunzigen Erdenleben da? Also wir brauchen viele. Und dann, selbst wenn die Inkarnationen vorbei sind und wir in einen anderen Zustand übergehen, dann gibt es halt andere Phasen, durch die wir durchgehen. Und immer wird so ein Rhythmus drinnen sein.
Ein Siebener-Rhythmus, oder?
Ja, letztlich ist es ein Siebener-Rhythmus, ja. Eben mit diesen planetarischen Entwicklungszuständen als Größtes halt.
Wenn du sagst, es wird noch lange dauern, meinst du immer noch die Erde jetzt, oder?
Ja, naja, auch noch darüber hinaus. Auch noch darüber hinaus. Ich meine, die letzte Entscheidung, nämlich Entscheidung heißt, da ja die Freiheit besteht, ist immer die Möglichkeit gegeben, dass nicht alle Menschen dieses Ziel erreichen. Es liegt letztlich an ihnen selbst. Also niemand kann den Menschen gegen seinen Willen sozusagen befreien vom negativen Pfad. Wenn er ihn wählt, wählt er ihn. Und nur viele sind ja gar nicht aus Freiheit auf den Pfad gegangen, sondern sind mitgerissen worden, brauchen der Hilfe anderer, sind vielleicht auch froh, dass sie es kriegen, selbst wenn es kratzen und beißen dabei noch am Anfang, aber das heißt, es wird noch viel Gelegenheit geben, Menschen zu retten, aber es wird andere geben, die sich anders entscheiden, die mit den Widersacherkräften mitgehen, was allerdings auch für die Widersacherkräfte ein schwieriges Schicksal ist, weil die Widersacher sind ja auch Leidtragende bis zu einem gewissen Grad der ganzen Situation. Weil sie dadurch ja auch gewisse Dinge nicht erreichen können, die sie eigentlich erreichen wollten. Oder es ist bis zu einem gewissen Grad ein freiwilliger Verzicht, diese Rolle auf sich zu nehmen. Also freiwillig, ein Verzicht auf jeden Fall, ein Opfer.
Aber sie unterliegen auch einem unbewussten Irrtum, so beschreibt das Steiner.
Ja, ja.
Sagt der Benediktus Marimann.
Ja.
Einen unbewussten Irrtum.
So ist es, ja.
Geht er diesen Weg.
So ist es. Ja, natürlich, ich meine, er geht in den Bereich, wo er nämlich gewisse Dinge auch für sich selber verdunkelt. Also gerade der Ariman zum Beispiel, Luzifer genauso, aber beide. Ich meine, zum Beispiel der Ariman ist eh so deutlich in dem Mysteriendrama gesagt. Also dort, wo Übergangszeiten ist, das heißt, wo ein schöpferischer Prozess ist, da ist er blind. Weil diese Kräfte kennt er nicht. Er hat eine brillante Intelligenz, eine Logik sozusagen, die jeder menschlichen Logik überlegen ist, die unsere menschliche Logik inspiriert natürlich heute an allen Ecken und Enden. Also wir haben heute viele, viele Menschen, die hocharimanisch inspiriert sind. Darum funktioniert gewisse Dinge, die zur immer stärkeren Arimanisierung der Welt jetzt im Moment beitragen, greifen so ineinander. Das ist nicht die Intelligenz der einzelnen Erfinder oder Politiker oder sonst was. Dazu passt das weltweit viel zu gut zusammen. Aber was im Bildungssystem oder so abspielt zum Beispiel. Das Bildungssystem ist genial dazu, die Menschen von Generation zu Generation immer mehr dem Ariman zuzuführen. Der einzelne Politiker, der hat keine Ahnung, warum er das die Regel macht, aber er schafft es genau, das wieder das Steinerl hinzusetzen, das den nächsten Schritt bedeutet. Und der Nächste, der von dem gar keine Ahnung hat, setzt genau den, der sich als Ergänzung dazu geht. Da sitzen halt die Widersacher drüber.
Das merkt man ja, weil es immer mehr auf die kleinen Kinder zu.
Ja, ja, natürlich, das ist ganz klar. Und natürlich mit wunderbaren Argumenten, also man will ja das Beste, also das heißt, im Kindergarten müssen natürlich auch eine Hochschulausbildung haben. Ja, das heißt, bitte schaut, dass möglichst die Kindergartenleute auch schon vom Ariman angefressen sind, damit sie es ja schon im kleinsten Alter irgendwo unterbringen können. Natürlich schön, aber vielleicht schon ein elektronisches Ding. No, verwendest das doch, ist ja schön.
Es geht alles auf Kosten der Herzenskräfte.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, das wird langsam ausradiert, also in die Richtung geht der Impuls, also dagegen treten wir ja an in gewisser Weise und das ist der Rosenkreuzer Impuls überhaupt und aus dem ja die Anthroposophie kommt, um dagegen anzutreten, diese Kräfte zu stärken. Und
ja, man kann nicht tun, was man kann.
Man kann, ja, natürlich. Es ist halt so, dass wirklich Rudolf Steiner hat natürlich mit seinem Werk einmal eine unheimliche Anregung gegeben, eine unheimliche Fülle gegeben und wir müssen halt alle jetzt einmal schauen, wir hecheln ja noch ein bisschen hinten auch mit dem Ganzen. Weil eigentlich müssten wir dorthin kommen, dass wir wirklich die entsprechende, ganz bewusste geistige Wahrnehmung haben. Weil indem wir nur das Werk Steiners lesen und interpretieren, das hilft uns in der Praxis noch relativ wenig. Wir müssen wirklich die Kräfte entwickeln und die müssen irgendwann und erst dann werden sie der einseitig materialistischen Naturwissenschaft die nötige Ergänzung geben, wenn ich die entsprechende geistige Wahrnehmung dazu habe, weil dann habe ich erst das Ganze. Also das heißt, die ganzen Probleme, was die Hirnforscher da jetzt aufwerfen, ist ja eine spannend zu sehen, sie kommen immer wieder an ganz bestimmte Grenzen, über die sie seit Ewigkeiten nicht darüber kommen. Zum Beispiel das Bewusstseinsproblem, das, vor dem sind sie im 19. Jahrhundert schon gestanden, da war das trotzdem alles nur primitiv und sie stehen jetzt im 21. Jahrhundert ganz genau an derselben Grenze. Sie haben dazwischen hunderttausende neue Entdeckungen gemacht, nur um darauf zu kommen, dass sie noch immer nicht wissen, wie das mit dem Bewusstsein funktioniert. Weil es prinzipiell mit der Methode gar nicht geht. Da brauche ich eben die Ergänzung einer geistigen Wahrnehmung. Dann komme ich auf sowas, wie der Rudolf Steiner sagt, wie das mit den Abbauprozessen und so zusammenhängt. Und das müsste man weiter verfolgen, aber das kann man nur weiter verfolgen, wenn man es auch geistig wahrnehmen kann. Wenn ich nur die äußere Seite sinnlich betrachte, komme ich eben nicht weiter. Das ist genau das, der Punkt. Und daher sind die Materialisten ehrlich, wenn sie sagen, hörst von deiner Seele, ich finde nichts. Er hat ja ganz recht. Und es sind die strengen Materialisten die ehrlicheren, als die, die auch Materialisten sind im Grund und daneben noch an seelisch-geistige glauben. Aber in Wahrheit ist der Glaube, ich glaube was, von dem ich wirklich nichts mehr weiß. Ich hätte halt gern, dass so ist. Und das ist schön, aber das ist zu dünn. Das hilft uns nicht. Also daher ist selbst der Materialismus als solches ist nur eine Herausforderung. Die zeigen uns dauernd, wir zeigen euch eh, wo es nicht weitergeht mit dem Materialistischen. Wir zeigen es euch dauernd. Und wir zeigen es euch immer klarer. Aber mit ein paar Flausen und dreimal vom lieben Gott reden, werden wir die Leute natürlich nicht überzeugen. Da muss ein bisschen was Konkreteres kommen. Das hat ja Rudolf Steiner mit seiner Geistesforschung an vielen Stellen gemacht. Aber natürlich ist das ein Feld, das noch viel, viel, viel größer ist. Weil ja. Da hätte er nicht, wenn er Tag und Nacht gesprochen hätte, hätte er das nicht alles sagen können.
Die Menschen müssen es ja selber erleben.
Ja, eben.
Das ist es.
Eben.
Dort müssen wir hinkommen.
Und das fängt natürlich an bei den Naturkräften, Elementarwesen erleben, aber wirklich konkret, das ist gar nicht so schwer, das ist gar nicht so weit weg. Und weil das ist die allernächste Schicht, die ist da. Ich meine, es fängt einfach an, wenn man sich so ein Naturwesen oder Naturding gegenüberstellt, dass mit der Zeit, es kommt natürlich nicht wie die alte Hellsichtigkeit, ist ich jetzt Gnome, Zwergerl oder so, und in der Form kommt es nicht mehr, sondern es kommt halt anders. Also es fängt heute meistens viel zarter an. Vielleicht kommt einmal Inspiration, man merkt, wie bei dem Baum fallen mir immer wieder Gedanken ein, fix, die sind nicht von mir, wieso kommen die immer da? Und mit der Zeit merkt man eigentlich, in der Umgebung des Baumes habe ich immer diese Inspirationen, da kommt was rein, das sind nicht meine Gedanken, aber es sind genau die ich suche die ganze Zeit. Und ich merke dann, wenn ich selber Fragen im Herzen trage, sozusagen geistige Fragen, nicht wie wird das Wetter morgen oder so. Das hat einen Einfluss auf das, was von dort kommt. Dann hängt das halt mit so einem Baumgeist zusammen, der dich inspiriert. Das ist ein Gespräch mit einem Baumgeist. Ich meine, das ist natürlich nicht jetzt so, wie wenn du mit Tante oder Onkel plauderst. Das ist schon klar. Es ist, du trägst eine Frage im Herzen und kriegst eine Inspiration, die mit dem zusammenhängt. Und da liegen oft Tage, Wochen vielleicht dazwischen, manchmal Jahre sogar. Also das ist ein etwas gedehnteres Gespräch. Und dann kommt auch mit der Zeit die Imagination, die kommt heute eher am Anfang blass, nämlich. Das ist sogar gut so, die alte Imagination, also das alte Hellsehen war viel, wie soll ich sagen, bunter, war aber wesentlich leibgebundener. Bunt war es nämlich dadurch, dass wirklich sehr viel aus der sinnlichen Sphäre hineingemischt wurde. Also das gibt dem Ganzen diese, wie soll ich sagen, Buntheit, grob gesagt. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Imagination ist so, als wie wenn ich jetzt einen Kinofilm vor mir sehe oder Ding, so ist es ja nicht. Es ist also oft daher das so, dass zuerst die Inspiration da ist, das heißt, ich habe einen Gedankeneindruck, der kommt und ich bin mir sicher, ich weiß mit der Zeit, das sind nicht meine Gedanken, das sind andere, ich erkenne sie sogar in ihrer Eigenart, man kann dann auch unterscheiden, Wesenheiten sozusagen, weil sie sich durch ihre Gedanken Eigenart ausdrücken. Und mit der Zeit wird es halt bildhaft da. Also bildhaft heißt dann, ich erlebe es so, wie der ist groß und dünn. Der ist keine Gestalt, die groß und dünn ist. Und trotzdem seine Gedanken, seine Art ist so, dass ich mir nicht anders vorstellen kann als groß und dünn. Und weiß ich nicht, gründlich oder sonst wo, weil eine gewisse Seelenstimmung dabei ist, die ich als gründlich bezeichnen würde, weil man beim Grün eine ähnliche Seelenstimmung hat. Oder der kommt mir dreieckig, wie ein Kegel vor. Und hat eine bestimmte Färbung, in der drückt sich seine ganze Seelenstimmung irgendwo aus. Man hat nicht ein sinnliches Bild vor sich. Also Imagination ist niemals ein sinnliches Bild. Nur wenn wir darüber reden wollen, müssen wir es in ein sinnliches Bild gleiten.
Aber es ist ja auch so, dass wenn man zum Beispiel die Geisteswissenschaft liest, dass man sich da innere Organe bildet.
Ja, natürlich. Diese
Geistorgane, natürlich, ja. Die das dann auch...
Natürlich.
Ja, das müssen wir uns selber schaffen. Das sind
ja, absolut. Die
physischen Organe,
absolut.
Nicht, wie man geschenkt
hat. Ja, haben. Richtig. Und wichtig wäre, dass wir jetzt in der Inkarnation, wo wir hier sind, die Voraussetzungen dann schaffen für die nächste.
Ja.
Ich meine, wir werden jetzt alle nicht die großen Hellseher werden bis zu unserem Lebensende. Das sage ich euch. Also von mir nehme ich es jedenfalls nicht an, aber... Es reicht, wenn man ein bisschen was da und dort wahrnimmt und dann merkt man nämlich erst, so einfach ist es auch nicht. Beim Rudolf Steiner geht das halt so zack, zack und man staunt nur. Ja, natürlich. Also wir stehen am Anfang dieser Zeit. Man kann vielleicht genug erleben, dass man sagt, ja, das hat wirklich Hand und Fuß. Ja klar, das funktioniert auch. Aber trotzdem ist es ein weiter Weg, dorthin hinzukommen. Also man muss rechnen, dass das auch eine nächste, vielleicht sogar eine übernächste Inkarnation ist, wo das wirklich voll und ganz zur Verfügung steht und das reicht auch. Das reicht auch.
Aber mit Begeisterung dran zu bleiben, ist schon ein Weg, oder?
Das ist schon ein Weg, ja. Das ist schon ein Weg. Also das heißt, es kommt jetzt nicht darauf an, dass irgendwer von uns der große Hellseher jetzt wird, sich vorzubereiten. Weil es funktioniert eher richtig nur dann, wenn die Zeit reif ist. Also erzwingen kann man es eh nicht. Da kann man sich am Kopf stellen und Purzelbäume schlagen. Das wird nicht funktionieren. Man kann sich nur vorbereiten und daher ist beim Rosenkreuzer Schulungsweg, mit dem wir uns also dann das nächste Mal intensiver beschäftigen werden und mit den ganzen Hintergründen. Die erste Stufe, das Studium der Geisteswissenschaft, das ist also noch so ganz das, ich nehme die Werke her, studiere die Philosophie der Freiheit, versuche wirklich dieses lebendige Denken zu entwickeln und so weiter. Und erst die nächste Stufe ist dann die Imagination. Also das heißt, die eigene hellsichtige Wahrnehmung ist dann schon die nächste Stufe. Aber das... Ist ein ordentliches, also das ist nicht so ein kleines Absatz, sondern das ist eine ziemliche Stufe. Da müssen wir schon klimmern hinauf irgendwo. Ja, aber das werden wir dann das nächste Mal weiter verfolgen, schätze ich mal. Danke.
Danke.